Good morning, madame.
Morgen.
Hi, good morning.
Hey, before we begin, wie wär's mit Kaffeeshop?
Ja, gute Idee. Ich habe eine neue Röstung aus Nicaragua. Frisch geröstet beim Felix, frisch gemahlen. Also ein Mokka für dich?
Mokka, ja, bitte, gerne.
Bitte?
Ja,
okay. Kann ich das Gewürz haben dazu?
Natürlich, ja.
Gut, cool, danke, okay. Na, ich wollte Andreas sagen, erzählen von, was du mir erzählt hast auf der Uni. Ich war in der Klasse, hast du Studenten gehabt. Und ich habe gehofft, ja, kannst du jetzt machen.
Oh, wow.
Ja, frisch gemahlen. So, erzähl mal, was ist da passiert? Irgendwo in der Klasse?
Okay, ja. Also es war so, wir haben eine bestimmte Vorlesung, die heißt Palliativpflege. Und in der Palliativpflege geht es um Sterbendenbegleitung, also hauptsächlich. Und in der allerersten Vorlesung,
willst du Wasser?
Bitte.
Hat die Professorin angefangen, über Leben und Tod zu sprechen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist sie zur Tafel gegangen und hat auf der linken Seite ganz groß Leben hingeschrieben und auf der rechten Seite Sterben. Und sie hat uns gesagt, dass sie uns ein bisschen Zeit geben wird, darüber nachzudenken. Sie hat uns alle gebeten, still zu sein. Und hat gesagt, wann auch immer jemand von euch, eine bestimmte Sache einfällt, entweder zu leben oder sterben, geht vor zur Tafel und schreibt es hin. Ja, und sie ist dann auf Seiten gegangen, hat uns reichlich Zeit gegeben und am Anfang sind alle zur Tafel gestürmt und haben die typischen Sachen hingeschrieben, bei Leben aktiv sein und Chancen wahrnehmen, sich verwirklichen, Familie, Freude, das Leben genießen.
Verdienen,
genau,
Karriere,
Reisen, Urlaub machen, ja. Gesundheit und Kraft und Dynamik und so weiter. Und bei Sterben, na, Abschied nehmen und Krankheit und loslassen, Ende der Reise und so traurigere Sachen halt, aber doch immer die typischen Sachen. Und
Hauptsache, es gibt kein Leiden.
Nein,
das hörst du oft.
Okay, auf jeden Fall haben sich dann die Leute langsam hingesetzt und es sind nur mehr wenige dann immer wieder aufgestanden und zur Tafel gegangen. Und die Sachen, die sie auf die Tafel geschrieben haben, waren immer tiefgründiger. Sie haben auf einmal angefangen zu schreiben, bei Sterben zum Beispiel Reue bzw. Zufriedenheit, bei Leben Sinnsuche und solche Schlagwörter, die mich eigentlich überrascht haben. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden dann alle ruhig, die Professorin ist aber noch nie, war noch immer ruhig, hat uns noch immer Zeit gelassen. Und eine Kollegin von mir, von der ich das gar nicht erwartet hätte, ja, steht auf einmal auf und atmet tief durch. Und geht zur Tafel und schreibt beim Wort Sterben hin, wo komme ich, was passiert nachher, Fragezeichen. Wo komme ich hin, Fragezeichen.
Wow.
Geht wieder zurück, setzt sich hin und dann war es ruhig für 2-3 Minuten. Dann steht die gleiche Kollegin wieder auf und wieder das Gleiche. Sie atmet tief durch, geht zur Tafel und schreibt hin, gibt es einen Gott, Fragezeichen. Himmel versus Hölle, Fragezeichen.
Wow.
Und dann geht sie wieder zurück und setzt sich hin.
Sie hat Mut.
Und wieder das Gleiche. Es wurde ruhig, keiner schreibt irgendwas, keiner sagt was. Dann steht sie wieder auf, geht hin zur Tafel, atmet wieder tief durch und hat einen sehr ernsten Ausdruck, Gesichtsausdruck und schreibt hin, habe ich alles richtig erlebt bzw. gemacht, Fragezeichen. Und setzt sich wieder hin.
Wow.
Hey, der Kaffee. Es dauert noch ein bisschen, glaube ich.
Aber das ist ein Wahnsinn, so eine Frage zu stellen vor allen Kollegen. Wie viele Leute seid ihr?
Wir waren ca. 16 Leute plus Professorin. Ich habe das auch sehr bewundert, dass ihr den Mut gehabt habt.
Ah, der Kaffee ist fertig, glaube ich, oder?
Ja, hört sich so an.
Okay.
Gut. Willst du mich dazu?
Bitte, ja.
Okay. Aber weiter. Mhm.
Ich wollte gerade sagen, ich habe sie sehr bewundert für den Mut, den sie gehabt hat, vor der ganzen Klasse einfach so offen ihre Gedanken zu schildern. Mhm. Das war für mich sehr beeindruckend und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mir gedacht, ich würde ja gerne antworten. Ich habe eigentlich die Antwort auf diese Fragen und ich hätte gern die Gelegenheit, auf ihre Fragen zu antworten.
Ja, wer schuldet eigentlich diese Dame eine Antwort? Denn wir haben die gleichen Fragen gestellt.
Genau.
Eigentlich.
Stimmt. Mhm. Stimmt, ja.
Weißt du was, es haben mir Leute oft gesagt, dass Menschen genau die gleichen Fragen gestellt haben. Das heißt, für mich, es ist nicht ein Einzelfall, sondern es gibt viele Leute und meiner Überzeugung nach stellt sich jeder Mensch irgendwann die Frage, gibt es einen Gott? Wo komme ich nach dem Tod hin? Jeder beschäftigt sich in einer bestimmten Art und Weise mit Tod und Leben.
Manche Leute verdrängen es. Aber wenn man ehrlich ist und suchend ist, so wie diese Dame, wow, das ist ja beeindruckend. Und daher dachte mir, wir nehmen uns Zeit heute, lass uns ein bisschen darüber reden.
Ja.
Okay.
Ich glaube, wie du gesagt hast, es macht sich jeder Gedanken drüber, aber es ist inzwischen in unserer Gesellschaft nicht so modern, über Tod nachzudenken. Ja? Weil du bist so abgelenkt.
Hier ist dein Mokka.
Oh, danke. Also du bist so abgelenkt von Unterhaltung und von Medien und von iPhones. Ja, dass du eigentlich das immer wieder hinausschiebst oder halt nicht drüber nachdenken musst. Und es ist für mich eigentlich faszinierend, weil jeder Mensch hat mehr als eine Versicherung im Leben. Ja? Mhm. Du hast eine Haushaltsversicherung, du hast Autoversicherung, du hast eine Lebensversicherung. Jedes Mal, wenn Leute auf eine Reise gehen, vor allem jetzt außerhalb von Europa, schließen sie eine Reiseversicherung ab.
Das stimmt.
Und ich habe Leute schon gefragt, okay, wir schließen Versicherungen ab, Reiseversicherungen. Was ist mit dem Leben?
Das war.
Was ist nach dem Leben? Möchtest du nicht wissen, wohin du kommst? Und die Antworten sind immer sehr, Hilfe, ich brauche meine Scheuklappen und ich will das nicht hören, weil jetzt lebe ich, jetzt geht es mir gut. Und was nachher ist, das weiß sowieso niemand. Und es ist meiner Meinung nach ein sehr fahrlässiger Umgang mit deinem Leben, mit deiner Zukunft, mit deiner Seele. Und ich habe mir die Frage, ehrlich gesagt, schon als Kind gestellt.
Und ich kann mich erinnern, ich war 4 Jahre alt in meinem Zimmer. Ich bin 4 Jahre alt gefragt, was bedeutet das? Warum bin ich hier? Das war meine Hauptfrage. Warum bin ich da? Mit 4 Jahren habe ich das immer gefragt. Immer gestellt, diese Frage. Warum bin ich hier? Das hat mich frustriert. Aber keiner hat mir gesagt Gott hat man erwähnt, aber eine gründliche Erklärung, eine tatsächliche, was man erleben kann, das habe ich nicht erfahren, von niemandem.
Nein, ich auch nicht. Und das ist lustig, weil bei mir, ich war 3 Jahre alt und wir haben in einem sehr großen Haus gewohnt, auf dem Land.
Der Kaffee ist fabelhaft.
Ja, und mir ist das Materiell halt sehr gut gegangen. Aber meine Eltern haben Probleme gehabt und haben sich getrennt. Da war ich erst 3 oder 4. Und ich kann mich erinnern, ich bin auf der Terrasse gestanden und habe... Bei uns hat es total viele Wälder gegeben im Hintergrund. Ja. Und ich bin auf der Terrasse gestanden und habe so hinausgeschaut in den Garten und in die ganze Natur und habe nur gestaunt und habe mir gedacht, wow, Das ist alles so schön, ja.
Ja.
Die Bäume glänzen im Sonnenlicht und so, und es war unbeschreiblich schön, der Anblick, der sich mir einfach geboten hat. Und ich habe mir gedacht, wer hat das alles gemacht? Und ich war total klein, weil ich habe über das Glander überhaupt nicht gescheit. Also es war ganz knapp, an das erinnere ich mich noch. Ich habe mir gedacht, wer hat das alles gemacht? Und es war wirklich in dem Moment, ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen, dass mir jemand ein Licht aufgedreht hat im Kopf. Und ich bin da gestanden und habe mir gedacht, oh, das war Gott. Und war total begeistert, bin hineingelaufen und habe sofort meinen Vater, der da gestanden ist, das heißt, das war kurz bevor er weggegangen ist, aber und habe ihm erzählt, Gott hat das alles gemacht, ich weiß endlich, woher das alles kommt. Ja. Und mein Vater kommt aus einer Nazi-Familie, ja, und ist absolut atheistisch. Mein Vater war entsetzt und hat zu dem kleinen Stärmel da, der ihm gerade bis zum Knie reicht, nur gesagt, du bist ja verrückt, niemand hat das gemacht. Und ich sage zu ihm, wer hat mich gemacht? Und daraufhin sagt er, naja, das war ich. Und ich habe weiter gefragt, weißt du, nur als kleines Kind, und habe gesagt, gut, wer hat dich gemacht, wer hat die Menschen gemacht? Dann hat er mir von den Affen erzählt, wir stammen von den Affen ab. Und ich sag zu ihm, ich bin nicht einmal drauf eingegangen, weil ich war klein und das war mir wurscht. Ja? Ich habe nur gesagt, gut, wer hat die Affen gemacht? Dann hat er zum ersten Mal das Wort Urknall erwähnt und ich schaue ihn an und sag zu ihm, okay, wer hat den Urknall gemacht?
Richtig.
Und
logische Frage.
Er hat keine Antwort
gewusst.
Er ist da gestanden, schaut mich an und ist dann grantig geworden. Und das passiert oft mit Leuten. Wenn du dir intellektuell ehrliche Fragen stellst, werden Leute entweder sie denken drüber nach oder sie werden böse.
Ja, richtig.
Ja, so viel zu meinem Erlebnis.
Ich finde es interessant, dass die Natur, Gott spricht durch die Natur. Mhm. Zu allen Menschen, Verleugner, Zweifler, Agnostiker, Atheisten, Verruchten, Intelligenten, komischerweise jeder schätzt die Natur. Jeder sagt, ah, wunderschön, geh mir in die Natur.
Stimmt.
Aber die Frage wird wirklich gestellt, wo kommt das her? Gut, wieder zu dieser Dame, ihre Fragen. Was würdest du dieser Dame antworten? Du bist auch eine Dame.
Auf die Frage, gibt es einen Gott, würde ich definitiv antworten, ja. Und ich finde es auch interessant, dass sie die Frage überhaupt stellt. Und ich habe mir gedacht, so oft höre ich, vor allem von meiner Familie, höre ich, ja, die Menschen sind so schlecht und die Tiere sind viel besser und wir sind eh gleich und Tiere haben genau den gleichen Wert wie Menschen und so. Und ich denke darüber nach und denke mir, das ist interessant, ich habe jetzt noch nie anscheinend gesehen, dass sich die Frage stellt, ob es einen Gott gibt. Ja? Das heißt, es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Und der ist, dass der Mensch etwas hat, ja? Also ich würde sagen, ein Gewissen hat. Genau, ein Gewissen hat.
Wir unterscheiden sich, uns von Tieren durch Gewissen, richtig?
Genau. Und sich die Frage überhaupt stellen kann, gibt es einen Gott? Und für mich beweist das schon, dass es einen Gott gibt.
Okay.
Weil wie kommst du überhaupt auf die Idee, richtig, sowas zu fragen?
Richtig, ein Esel kommt nicht dazu.
Stimmt. Ja, und das. Ich habe unter anderem, also ich habe mein ganzes Leben nie die Bibel gelesen. Ja. Ich bin da erst auf Saufreise in Griechenland vor 10 Jahren oder so draufgekommen.
Ich saß in einer Zelle im Häfen, als ich zum ersten Mal die Bibel gelesen habe.
Ja.
nur weil ich verzweifelt war.
Ja. Aber ich habe gelesen, dass der Mensch im Bilde Gottes gemacht ist. Und dass Gott, ja, den Menschen ihn gleich erschaffen hat. Und da habe ich mir gedacht, wow, das heißt, ich bin so gemacht, dass ich solche Fragen stelle.
Natürlich.
Und es war auch lustig bei mir. Wie gesagt, ich bin atheistisch aufgewachsen und war dann in einer katholischen Privatschule, Gymnasium und so. Und wir haben, also auch in der katholischen Schule, du hast einfach nie die Bibel gelesen. Und jedes Mal...
Es ist ironisch.
Ja, und im Gegenteil, es war halt mehr so philosophisch und Sartre und Hesse. Hesse war total in, ja. Ah, ja. Und du musst das lesen und philosophieren über Meditationspraktiken, bla bla bla. Und im Endeffekt... So, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Vor lauter Hesse und lauter Meditationspraktiken.
Du hast die Bibel nicht gelesen.
Genau, ich habe die Bibel nicht gelesen. Ja. Und bin da drauf gekommen, es hat mir dann jemand die Frage gestellt, ja, na, was hat mir Sachen aus der Bibel gesagt, und ich habe einfach das wiedergegeben, was sozusagen die öffentliche Meinung war. Ja. Nämlich, dass die Bibel ein Märchenbuch ist und dass man gar nicht nachforschen kann, wer das geschrieben hat und wie lang das her ist, und dass das halt alles fromme und nette Menschen geschrieben haben. Ja. Mhm. Das habe ich einfach wiedergegeben, und mein Gegenüber fragt mich, na, hast du die Bibel je gelesen? Hast du irgendwas aus der Bibel wirklich gelesen?
Das ist eine sehr seichte Antwort.
Genau, und es war mir total peinlich. Es ist mir wirklich durch und durch gegangen, und ich bin mir so blöd vorgekommen. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, boah, ich bin, weißt du, ich gehe in eine Privatschule und ich bin so gescheit und weißt du, ich bin ein Ärztekind und hohohoho. Und dann kriege ich so eine Basic-Frage und denke mir, nein, habe ich nicht. Und der andere sagt zu mir, naja, vielleicht solltest du dir anschauen, bevor du blöd über irgendwas redest. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt eigentlich. Ja, aber ich habe immer noch nicht angefangen. Es war wirklich kontinuierlich. Ich habe einfach gemerkt, es sind viele Sachen in meinem Leben passiert. Ich war in einem Heavy-Metal-Kreis und ich habe überhaupt viele Schicksalsschläge gehabt. Und dieser ganze Glaube, den ich in der Kindheit gehabt habe, der ist dann als Teenager voll ausgelöscht. Oder halt einfach nur vergraben worden. Weil ich bin saufen gegangen.
Verdrängt eigentlich.
Verdrängt, ja. Und so viele andere Sachen halt eingeprasselt und ja, saufen gegangen und ja, andere Sachen halt konsumiert und immer beschäftigt gewesen.
Man wächst.
Ja. Und es waren halt viele Sachen sehr schwierig in meinem Leben. Und dann habe ich einige Zeit später nochmal jemanden getroffen, die hat mir ein neues Testament geschenkt und hat gemeint, ja, dass mir Jesus Christus ein neues Leben geben kann. Und der erste Gedanke, den ich hatte, meine Güte, die ist sicher von irgendeiner Sekte oder so.
Ja, klar, ja.
Weil das war das Einzige, was ich gekannt habe, außer jetzt meiner Religion, in der ich halt aufgewachsen bin.
Ich war auf einem Kriegsschiff mit einem Ozean, habe ich zum ersten Mal das Evangelium gehört.
Echt?
Beziehungsweise ein Zeugnis von einem gläubigen Menschen. Und war ich total begeistert. Habe gedacht, das hat gefehlt. Das ist genau das, was ich suche.
Wow.
Ja, habe sofort darauf reagiert und bin relativ schnell ein Christ geworden dadurch. Weil, siehst, hängt und fährt, nicht Theologie, Philosophie, Glauben, Konfession, sondern Erlebnis. Diese Menschen haben etwas erlebt und war ein neuer Mensch dadurch. Ich meine, von Drogen weg, Saufen, Chick, seine Ehe war kaputt und dann auf einmal alles war wieder in Ordnung. Das hat mir wirklich imponiert und geholfen. Bin dankbar, dass er den Mut gehabt hat, mir zu sagen.
Ja, und darauf wollte ich dann auch hinaus. Und als ich eben begonnen habe, wirklich, mein Gott hat mein Herz gezogen. Ich habe realisiert, dass jemand mit mir spricht, weil es sind so viele Sachen immer wieder passiert. Ja? Und ich habe dann begonnen, am Strand im Bikini tagsüber das Neue Testament zu lesen. Ja? Und habe dann plötzlich in der Nacht immer mehr Probleme damit gekriegt, Party zu machen. Weil ich mir halt einfach so grundsätzliche Fragen gestellt habe. Wo ist der Sinn? Ich bin in der Disco gestoppt, mitten auf der Tanzfläche, knapp bekleidet, und habe mir mittendrin gedacht, und das ist alles, dafür lebe ich. Und als ich dann am Tag gelesen habe, in den Evangelien und so, habe ich mir wirklich gedacht, hey, ich pack's einfach nicht. Ja? Ich pack das nicht. Da sind total viele Sachen und eigentlich ist das alles, was ich da lese, das hat mir nie jemand gesagt. Das hat mir nie wer beigebracht. Ich bin atheistisch und dann katholisch aufgewachsen und habe mich immer lustig gemacht über Christentum.
Vertuscht.
Weil ich geglaubt habe, das ist Christentum. Mhm. Das ist aber nicht Christentum. Die katholische Institution ist nicht Christentum. Überhaupt nicht.
Nein.
Und das war...
Das hat angefangen im 4. Jahrhundert von Konstantinus. Es hat nichts mit der Bibel zu tun gehabt.
Das stimmt.
Man braucht nur ein bisschen in Geschichte aufpassen, kommt man leicht darauf, wo diese Institution herkommt.
Ja, das war... Das habe ich dann halt nachher nachgeforscht, gell? Aber in dem Moment war es für mich ein großer Schock, weil ich mir gedacht habe, wow, da laufen Leute herum, gell? Erstens die Sachen, die Jesus sagt, und dann Heilungen und Wunder und ganz, so total lebendig. Und ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, ich brauche das, ich brauche ein neues Leben.
Was ich glaube? Ich glaube, das ist vielleicht mit Absicht gemacht worden vom Feind, dass es ein Ersatz ist. Diese Institution war ein Ersatz für Christentum.
Das glaube ich auch.
Ja. Yeah.
Und die katholische Kirche hat durch die Jahrhunderte hindurch Sachen getan, die so abscheulich sind, dass die katholische Kirche dann automatisch die Menschheit abgeschreckt hat.
Kreuzzüge, Inquisition.
Genau.
Folter.
Genau das meine ich. Es sind Tausende von unschuldigen Menschen draufgegangen, ja, in Gottes
Millionen.
Namen. In Gottes Namen,
ja, ja, ja.
In Anführungszeichen.
Maria.
Und es hat die Menschheit abgeschreckt. Wir haben erst neulich Missbrauchsopfer gehabt, ja, unzählige. Und es ist kein Wunder, dass die Menschen nicht mehr von Gott wissen wollen. Und das stimmt, das ist, der Feind wollte das, der hat das ganz bewusst gemacht.
Das ist ein Ersatz.
Um die Leute von Gott abzubringen, richtig. Weil die Leute denken sich dann, na, wenn das wirklich Gott ist,
dann
will ich nichts mit ihm
tun. Richtig, das ist genau, was ich gesagt habe. Das ist genau, was ich gesagt habe. Das nennt sich Christ, das nennt sich Gott, das nennt sich heilig. Da war es eine Blüte. Das
ja,
wollte ich sagen.
Fälschung.
Eine Fälschung, nicht Ersatz, eine Fälschung wollte ich sagen. Und Gott sei Dank, wenn es eine Fälschung gibt, gibt es immer eine echte. Das ist das Gute.
Das ist das Schöne.
Gell? Du kannst keine Fälschung haben, ohne eine echte zu besitzen.
Stimmt, du brauchst ein Original dazu. Aber es ist für mich, wenn ich darüber nachdenke, echt ein Wahnsinn. Und du musst einmal zur Ruhe kommen und von den ganzen Ablenkungen des Alltags wegkommen, damit du dir solche Fragen überhaupt stellen kannst. Und hey, echt, ich meine, Respekt vor deiner Kollegin. Ich weiß nicht, ob ich mich das damals getraut hätte, wirklich aufzustehen vor so vielen Leuten,
wow,
und meine Seele zu offenbaren. Weil es ist ein Ausdruck deiner Seele. Und das ist...
Sie hat die Härte.
Ja, sie hat echt die Härte. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass Gott mit ihrer Seele spricht,
genau,
kommuniziert und sie zieht. Und das macht Gott mit jedem Menschen. Ich habe in der Bibel auch gelesen, dass Gottes Augen auf der ganzen Erde herumschweifen und Menschen sucht, die nach seiner Gerechtigkeit oder die nach ihm suchen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ah, das ist das, was mit mir passiert. Gell?
Mhm.
Weil ich habe realisiert, ich weiß oft gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, durch so viele Dinge, dass Gott mich zieht mit einer solchen Liebe dahinter und auch so viel Feingefühl. Ne? Jetzt nicht nur ein, zweimal, sondern wenn ich drüber nachdenke, von dem Zeitpunkt als kleines Kind, wo ich auf der Terrasse gesessen bin oder am Fenster und einfach die Schönheit der Natur bewundert habe und drüber nachgedacht habe. Ich finde, es wird dir abgewöhnt, mit der Zeit und mit der Sozialisation oder was auch immer drüber nachzudenken. Weil du hast den Fernseher, der dauernd rennt, du hast die Musik, wie gesagt, du hast die ganzen Ablenkungen. Und Leute zögern dieses drüber nachdenken und sich damit beschäftigen hinaus. Hinaus. Du sagst immer, ah, na, das Kind kommt in die Schule, dann denkst du, na, wenn ich die Matura habe oder wenn ich die Lehre abgeschlossen habe oder wenn ich das bin und wenn ich einen Job habe. Und wenn du einen Job dann hast, na, bis ich heirate. Und du wartest immer auf irgendwas, ja? Du freust dich immer auf irgendwas. Oder, ja, wenn ich das erste Kind habe und dann, wenn ich in Pension gehe. Und dann irgendwann bist du am Ende von deinem Leben angelangt und was ist dann? Und was viele Leute dann einfach tun ist, ja, wenn es dann vorbei ist oder wenn jemand stirbt oder wenn was Tragisches passiert, zu sagen, ja, na, die sind jetzt an einem besseren Ort und einfach nur, um dich selber zu trösten auch, ja.
Aber genau das ist die Frage, am Ende des Lebens.
Wo komme ich hin?
Und sie wollte wissen,
ob es einen Gott gibt.
Ob es einen Himmel gibt oder eine Hölle gibt, oder? Hat sie sogar die Worte hingeschrieben.
Genau, ja. Himmel versus Hölle.
So nochmals, wenn es keine Hölle gibt und kein Teufel gibt und kein ewiger Verdammnis gibt, dann ist sowieso alles wurscht. Kann man leben wie ein Schwein. Kann man machen, was man will.
Das ist total arg, weil eigentlich könntest du jeden abstechen.
Du hast kein Moral, Ethik, Manieren, Gesetz, du hast nichts. Du kannst leben wie ein Hund. Ein Hund folgt überhaupt keine
moralischen Standards oder so.
Ne? Überhaupt nichts.
Nur sein Instinkt.
So, lass uns nicht reden über, wenn es keinen Gott gibt. Wenn es keinen Gott gibt, okay, wurscht. Dann gibt es keine Diskussion.
Das ist beängstigend eigentlich.
Dann kann man, aber was ist, wenn es sein Gott gibt, ein Himmel gibt, ein Gesetzgeber gibt und ein Richter gibt? Was ist, wenn? Siehst, das ist russische Roulette. Soll ich wetten? Ist das ein Risiko, das ich eingehen möchte? Oder ist es vernünftig und weise? Und wie du sagst, eine Art Versicherung. Gott zu fragen, na was ist? Wer bist du? Was willst du?
Genau.
Und das, die sind die zwei allerwichtigsten Fragen der Menschheit. Gott, wer bist du? Und was willst du?
Mhm.
Wenn es Gott nicht gibt, dann ist es eh alles wurscht. Diese Aufnahme ist wurscht, diese Diskussion ist wurscht. Aber wenn es Gott gibt, dann gibt es Verantwortung, Verpflichtungen.
Ja, genau.
Dann gibt es,
stimmt. Und dann gibt
Gott,
es
etwas von uns fordert.
Und dann gibt es Gericht am Schluss. Und dann ist die Frage, ja, was ist sicherer? Ich habe meinem Vater einmal die Frage gestellt. Ich habe zu ihm gesagt, hey, entweder du hast recht und es gibt keinen Gott, wie du gesagt hast gerade, und das ist alles wurscht, oder es gibt einen Gott. So oder so bin ich auf der sicheren Seite. Ja?
Richtig.
Weil sollte ich jetzt am Ende meines Lebens, was nicht so sein wird, aber ich sage nur, drauf kommen, okay, es gibt keinen Gott und dann habe ich nichts verloren. Ja.
Richtig, du hast ein anständiges Leben geführt.
Ja.
Und es tut nicht weh, ein Christ zu sein. Eigentlich habe ich es nicht eine einzige Minute bereut, dass ich Christ bin. Wirklich nicht.
Ich auch nicht.
Es ist sauber, es ist sinnvoll. Es ist erlebnisvoll und sehr abenteuerlich.
Mhm. Und man erspart sich viel Ärger.
Aber ich habe auch auf der anderen Seite gelebt. Und ich muss sagen, Kopfweh, Kater in der Früh, wie gesagt, eingesperrt zu sein, auf der Straße zu kotzen, Leute anzulügen, Intrigen, Hass, Neid, Krampf. Ich war gottlos. Ich war Agnostiker. Ich weiß, wie das war. Es war nicht erfüllend und sinnvoll und aufbauend. Es war nur dauernd abbauend und ich war voller Frust und Fragen.
Ja. Die Frage ist nur, wollen die Menschen akzeptieren, dass es eine höhere Macht gibt? Weil wenn es eine höhere Macht gibt, dann heißt es automatisch, dass wir
untertänig sein.
Nicht unter dem, sondern untergelegen.
Mhm. Dass wir das untergelegen
heißt,
sind.
Genau, unterlegen. Und das heißt, das würde heißen für uns, dass wir uns nach dieser höheren Macht richten müssten.
Das ja? Verletzt unser Stolz.
Genau, dann ist nicht mehr der Mensch der Gesetzgeber.
Mhm.
Es ist nicht mehr der Mensch, der die Richtung angibt, sondern diese höhere Macht. Und das schränkt automatisch unsere Freiheiten ein.
Mhm.
Und die meisten Menschen wollen das nicht akzeptieren. Und meine Frage ist, ist nicht das der Grund, warum die meisten Menschen diese Fragen, die sich die Claudia gestellt hat, einfach verdrängen?
Mhm. Genau. Ich habe eine Freundin, das war erst vor 2 oder 3 Wochen und ich bin mit ihr zusammengesessen und habe ihr von meinem Erlebnis erzählt und von Gott und dass es wirklich ja, einen Gott gibt und Wahrheit zu finden gibt. Ja. Und sie sitzt da. Und zuerst hat sie noch gekontert und mir irgendwas erzählt von Evolution und von irgendwelchen angeblich wissenschaftlichen Sachen. Und das Witzige ist, und das möchte ich jetzt betonen, das kannst du alles entkräftigen, wenn du intellektuell aufrichtig bist und ein bisschen nachforscht und nachliest. Ja?
Das stimmt.
Und Zum Schluss ist es darauf hinausgelaufen, dass sie zu mir sagt, aber Andrea, und sie hat mich förmlich angefleht, ja, und hat gesagt, warum muss es denn ein Überwesen sein, warum muss es denn ein Gott sein, warum kann es nicht einfach irgendeine liebe, höhere Macht Energie, warum kann es nicht irgendeine Energie oder sowas sein, weil, und ich sag zu ihr, du willst einfach nur nicht, dass irgendjemand über dir steht, gell, dass irgendjemand vielleicht eine Autorität haben könnte. Und sie sagt, ja, stimmt, genau das. Das will ich nicht.
Das ist der springende Punkt.
Und ich habe ihr dann gesagt, weißt du? Und ja, genau, und sie sagt zu mir, bitte, Andrea, sag doch, dass es so ist. Warum kann es nicht so sein? Ja? Und ich schaue sie an und sage, du, ich bin nur die Botin. Ja? Und auch wenn ich dir jetzt sage, ja, es ist eh so, das ist nicht die Realität. Ja? Das ist nicht die Realität. Ja. Weil ich kann glauben, dass ich jetzt sterbe und dann komme ich ins Disneyland oder was weiß ich. Deswegen werde ich nicht ins Disneyland kommen, okay?
Wenn es eine Schöpfung gibt, muss es einen Schöpfer geben.
Ja, weißt du, was das Interessante daran ist? Ich habe einmal ein Beispiel gehört. Man geht durch die Wüste und es ist überall Sand und Kakteen und so weiter. Und dann sieht man eine Hütte. Und denkt sich, ich bin gespannt, wer diese Hütte gebaut hat. Ja? Mhm. Man sieht zum Beispiel ein Riesenhaus, ja, perfekt gebaut. Und dann denkt man sich, ich bin gespannt, welcher Architekt dahinter steckt. Ja? Mhm. Und ich studiere Gesundheits- und Krankenpflege. Und ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Menschen, mit der DNA, mit dem Aufbau des Menschen in den kleinsten Details. Ja? Und es hat kein Mensch geschafft, auch nur ein Haar oder ein Nagel nachzumachen.
Mhm. Wow.
Auch nicht irgendein Tier zu schaffen oder eine Pflanze. Ja? Das kann kein Mensch nachmachen. Und es ist das menschliche Organismus, ja, ist so viel komplexer als die Maschinen und die Werkzeuge, die von Menschen gebaut werden, als die ganzen technologischen Sachen, ja. Abgesehen mal davon, dass sich die Techniker vom menschlichen Organismus inspiriert haben lassen, ja?
Ja.
Und die Dinge nachgebaut haben nach dem gleichen Prinzip. Aber der menschliche Körper ist um so viel komplexer gebaut. Ja? Und dann sieht man eine blöde Hütte und sagt, da steckt ein Architekt dahinter. Ja?
Ja.
Und dann haben wir hier einen Menschen, Tiere, Pflanzen, Planeten, die so perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ja? Und dann sagt man, was dahinter steckt? Ein Urknall, der vor Hunderten von Milliarden von Jahren passiert ist, wo kein Mensch dabei war, ja? Und dann ist eine Ursuppe entstanden. Das heißt, mein Urgroßvater war ein Affe und der Urgroßvater von seinem Urgroßvater war eine Ursuppe. Dafür gibt es aber keine Beweise und es gibt keine Augenzeugen. Und das nennen sie Wissenschaft.
Wow.
Ja. Wenn man die Definition von Wissenschaft weiß, ja, Wissenschaft muss nämlich belegt sein, mit Beweisen, ja, die einander nicht widersprechen.
Richtig.
Und wenn man von dieser Definition ausgeht, ja, dann, und ehrlich ist, ja, dann ist das keine Wissenschaft. Und weißt du was? Darwin selber, Charles Darwin, der Autor von der Evolutionstheorie, hat selbst in seinem Buch geschrieben, also er ist davon ausgegangen, dass jedes Organismus, ja, sei es die primitivste Bakterie, die nicht einmal einen Zellkern hat, durch aufeinanderfolgende Ereignisse entstanden ist. Ja? Ja. Das heißt, es gab am Anfang nichts, dann gab es ein kleines Teilchen und auf dieses Teilchen, ja, wo auch immer es kommt, wo es entstanden ist, ja, woher auch immer es entstanden ist, aus diesem Teilchen ist dann durch aufeinanderfolgende Ereignisse ein Bakterium entstanden. Ja. Ja? Und somit, ja, auf diese Art und Weise ist dann die ganze Welt entstanden, inklusive Pflanzen, Tiere und Menschen. Und er hat dann selbst in seinem Buch geschrieben, dass seine Theorie zusammenfallen würde und keinen Wert mehr hätte, wenn man herausfinden würde, dass es auch nur ein Organismus in der Welt gibt, das nicht durch aufeinander folgende Ereignisse entstehen könnte, ja? Na,
Hat er selber behauptet?
Ja. Er selbst. Und was die meisten Menschen auch nicht wissen, ist, dass er selbst am Ende seines Lebens an seiner Theorie gezweifelt hat. Richtig. Nur war es dann zu spät, weil die Theorie schon so weit verbreitet ist. Mhm. Man muss aber berücksichtigen, dass es keine Mikroskope gab, ja, zu seiner Zeit. Sein Wissen war eigentlich sehr primitiv. Richtig. Er hat nur geahnt, dass es eine Zelle gab, hat aber nichts von ihrem Aufbau gewusst. Und Wissenschaftler heutzutage haben herausgefunden, dass ein Bakterium eine nicht reduzierbare Komplexität hat. Das heißt, es muss ein bestimmtes Minimum von Bestandteilen zuerst geben, damit das Bakterium überhaupt in seiner primitivsten Art funktionieren kann. Das heißt, das Bakterium kann nicht aus einem einzigen Teil entstehen, sondern es muss eine bestimmte Anzahl von Teilen geben, die in einer bestimmten Reihenfolge, also die auf einer bestimmten Art und Weise zusammengelegt sind, um dieses Bakterium zu formen und überhaupt das Bakterium ins Leben zu rufen. Ja? Aber das ist auch die Frage, wer gibt, auch wenn du hier ein lebloses Bakterium hast, woher kommt Leben in dieses Bakterium? Das muss irgendwer einflüssen.
Stimmt. Und ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, die heißt Dem Geheimnis des Lebens nahe. Und da wird das eben auch erwähnt, dass Darwin selber an seiner Theorie gezweifelt hat und selber gesagt hat, wenn es eben, wie du gesagt hast, einen komplexen Organismus gibt, dass seine Theorie zusammenbrechen würde. Ja? Und diesen komplexen Mechanismus hat man schon längst gefunden. Das ist in der menschlichen Zelle der Geißelmotor.
Ja. Ja. Vor Jahren. Ja, richtig. Also, habe ich davon geredet?
Genau.
Flagellum.
Erzähl davon ein wenig, ganz kurz.
Ein Flagellum ist wie ein Schwänzchen. Und, von einzelligen Organismen, ja. Also jedes Bakterium hat ein Flagellum. Und dieses Flagellum sorgt dafür, dass das Bakterium die Richtung wechseln kann, ja.
Ja.
Und dieses Flagellum besteht aus circa 14 Bestandteilen, ja.
Ja.
Und es dreht sich, glaube ich, 40 Mal pro Sekunde und kann innerhalb von einer Viertelumdrehung aufhören, sich zu drehen und die Richtung wechseln. Also es ist unglaublich schnell, ja? Und ein Bakterium kann ohne dieses Flagellum nicht funktionieren, ja? Und auch das Flagellum nicht, wenn auch nur eines der 14 Bestandteile fehlt.
Ja.
Das heißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich genau die 14 Bestandteile vom Flagellum plus die anderen Bestandteile
und
vom Bakterium,
Motor des Flagellums.
Genau, vom Motor des Flagellums, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die alle zusammenfinden und ein perfektes Bakterium formen? Und dann, wo kommt überhaupt das Leben hinein? Mhm. Also das wäre einmal ein Organismus, das nicht durch aufeinanderfolgende Ereignisse entstehen kann. Ja?
Ja.
Das ist nur ein Beispiel. Nehmen wir die DNA her. Ja? Mhm. Die DNA besteht aus, also wenn man die DNA oder auf Deutsch die DNS eines Menschen aus dem ganz menschlichen Körper ausrollen würde, ja?
Ja. Zerlegen?
Nein, messen würde, ja? Okay. Diese Entfernung messen würde von einem Ende der DNS bis zum anderen Ende. Dann wäre sie so lang wie der Abstand zwischen Erde und Mond und zurück siebenmal.
Siebenmal.
Wow!
Und
soll
ich dir mal sagen? Die DNS besteht aus vier verschiedenen Basen und Zuckermolekülen. Gut? Und die müssen eine bestimmte Reihenfolge haben. Und wenn auch nur eine dieser Basen falsch, an der falschen Stelle platziert ist, eine von Hunderten, von Millionen, ja,
das habe ich in Biologie
dann hat man einen behinderten Menschen vor sich. Deswegen gibt es Menschen mit Down-Syndrom, ja.
Okay.
Da ist nur ein Chromosome falsch, ja.
Ja.
Und dann denkt man sich, da stelle ich mir zumindest die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese siebenfache Entfernung zwischen Erde und Mond und zurück, ja, diese perfekte Anordnung der Bestandteile findet und einen Menschen formt.
Wow.
Oder ich frage dich noch was.
Ja.
Hättest du eine Schachtel voller Buchstaben, ja?
Ja.
Und sagen wir mal, du nimmst eine Handvoll von diesen Buchstaben und lässt sie auf den Tisch fallen.
Ja.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Buchstaben
zum Beispiel den Satz Shakespeares formen, to be or not to be, that's the question. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nur ein Wort davon formt? Oder auch nur deinen Namen? Ja? Aber genau. Man könnte mit der DNS des Menschen volle Bücher schreiben. Hunderte von Büchern, ja? Und das ist doch wahnsinnig zu behaupten, dass es ein Zufall war.
Die sind faule Leute. Die
ein Zufall, ein reiner Zufall, der diese DNA geformt hat.
Ja, das haben die bei der Dokumentation die Wissenschaftler da auch gesagt. Ne? Also das war halt eine Gruppe von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern. Mhm. Und von verschiedenen Universitäten, die
Nase voll haben.
Genau, die überhaupt nicht in irgendeiner Weise jetzt von einem Gott gesprochen haben, sondern einfach nur von einem
Designer,
genau. Mhm. Weil sie gemeint haben, aus diesen ganzen Gründen, die du gerade genannt hast.
Diese Theorie widerspricht Logik und Wissenschaft.
Genau. Und haben das halt auf den Punkt gebracht, dass Darwins Theorie erstens veraltet ist, zweitens er sie selber nicht geglaubt hat und drittens sie einfach auch oft falsch in falschen Zusammenhang gebracht wird. Ja? Weil Menschen reden von, es gibt eine Makroevolution und eine Mikroevolution. Ja? Weil du wirst wahrscheinlich dann auch wissen, dass der Darwin auf den Galapagos-Inseln, diese Vögel, diese Darwin-Finken da beobachtet hat. Mhm. Ja. Und so ist er drauf gekommen, dass die haben ihre Schnäbel verändert und das sind halt die Schritte aufeinander, die Ereignisse, die aufeinander folgen und den Schnabel verändern. Das ist eine Mikroevolution. Ja. Das ist einfach, das kommt durch die äußeren Umstände. Das ist schon gut und richtig, ja, dass man halt einfach aus äußeren Umständen heraus, dass sich ein Schnabel verändern kann oder sonstiges. Ja. Aber sie haben auch gesagt, aber das auf eine Makroebene zu schieben, ja, und zu meinen, ja, das Leben, das jetzt wirklich, wirklich Leben daraus entsteht, das ist einfach nicht wissenschaftlich und das ist nicht, ja, dass das einfach nicht so ist. Ja.
Und weißt du was? Was? Die Stichprobe vom Darwin war zu klein dafür. Das waren 9 Vögel. Ja? Ja. 9 Vögel herzunehmen und sie als Maßstab für die ganze Menschheit und für das ganze Universum zu nehmen, ist nicht wissenschaftlich.
Ein Stimmt. Foto. Aber, und das sage ich dir jetzt, diese ganzen Dinge sind nachzuforschen, sobald du dich einmal losgelöst hast von dem, ich muss das reden, was mir alle anderen vorkauen. Und sobald du ja, halt einmal begonnen hast, da nachzuforschen. Der Grund, meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach, warum Leute sich auf die Evolutionstheorie berufen, ist nicht in erster Linie, dass sie das wirklich glauben, weil sobald das kannst du leicht widerlegen, ja? Sondern der Grund in vielen, vielen Fällen ist, dass das eine Theorie ist, die sich anbietet, wo alles aus Zufall passiert, wo es keinen Schöpfer gibt, wo es demzufolge auch keinen Richter gibt, und niemanden, der mir sagt, was ich tun und lassen soll. Und aus diesem Grund stütze ich mich oder sage ich halt einfach diese Theorie. Weil dann.
Lahme Ausrede.
Weil dann muss ich mich nicht damit befassen. Richtig. Muss die Fragen, die deine Kollegin gestellt hat, mir nicht stellen, den anderen nicht stellen. Die Frage ist nur, was bringt das? Weil nur weil ich in einem Märchen oder in einem Wunderland lebe, irgendwann kommt das schreckliche Erwachen.
Ja.
Ja, und das schreckliche Erwachen kommt. Und ich habe meine Oma im Pensionistenwohnheim lange besucht, nachdem sie einen Herzinfarkt hatte und dahingesiecht ist. Ja. Und am Anfang, also ich habe ihr von meinem Erlebnis mit Gott erzählt und ich habe mit ihr gemeinsam auch ein bisschen angefangen, eben die Bibel anzuschauen. Und sie hat, solange sie noch gut gegangen ist, ist immer der Fernseher im Zimmer gelaufen. Und sie hat gemeint, ja, sie schätzt die Aufmerksamkeit und so, aber sie war halt immer noch, ja, kurz vor ihrem Sterbebett, hat sie es immer noch weggeschoben, ja. Und dann, ja, und obwohl ich ihr gesagt habe, Oma, du wirst in der Hölle landen. Wow. Ja, es ist total, und es hat mich auch Überwindung gekostet, das zu sagen. Ja.
Ist hundertprozentig.
Und sie schaut mich an und fängt an, sie war ja immer so aufopfernd in ihrem Leben und hat halt wirklich, wollte sich nicht damit beschäftigen und ist davon weggegangen. Ja. Eine Woche später komme ich in ihr Zimmer und sie ist im Sterben gelegen.
Richtig,
ja?
Richtig.
Und sie konnte nicht mehr. Sie hat nicht mehr mit mir sprechen können, sie hat nicht mehr realisieren können. Und dann hat sie den Fernseher nicht mehr vertragen, den hast du abdrehen müssen und hat nur mehr geschrien und geweint. Hm. Und es war schrecklich, daneben zu sitzen und das mit anzusehen. Ja. Und die Krankenschwester ist gekommen und hat mir gesagt, weißt du, wie schrecklich das ist, hier zu arbeiten? Ich habe schon so viele Leute sterben sehen. Und sie hat mir erzählt, sie hat gesagt, es ist kürzlich jemand gestorben, die waren immer so, also so verbohrt und du hast, ja, waren halt so eher bittere Menschen und ja, haben sich halt nicht, weil vehement gegen Gott und haben sich keine Gedanken gemacht. Und sie hat gesagt, sie hat Menschen erlebt, die sind gestorben und haben geschrien, Hilfe, Hilfe, meine Beine sind in Flammen. Und die Krankenschwester hat mich angeschaut mit riesigen Augen und hat gemeint, das ist so furchteinflößend. Es war nichts, da war nirgendwo Feuer, ich weiß nicht, was der gemeint hat. Und da denke ich mir, hey, auch jetzt viele berühmte Menschen, zum Beispiel der Voltaire, glaube ich, war es, ja, der gesagt hat, und das ist der berühmte Kritiker und Zweifler überhaupt an Gott und an allem, ja, der auf seinem Sterbebett gesagt hat, ach, erzählt's mir doch nichts, ich weiß doch, dass meine Seele jetzt für immer verloren ist und wow. Ich stehe schon in Flammen.
Wow.
Und wirklich, ich denke mir, es ist doch die einzig logische, richtige Entscheidung, sich damit zu befassen, weil auch wenn ich das mein ganzes Leben lang verdränge, entweder plötzlich, man kann auch in jungen Jahren sterben, man kann als Baby sterben, als Kleinkind, in jedem Alter,
oh ja. Ja?
Oder ob ich alt bin, aber irgendwann wird jeder Mensch sterben. Und was ist dann?
Ich habe Leute in der Schule gehabt, die waren Teenager, die sind plötzlich gestorben. Aber das von mir.
Oh ja.
Einfach gestorben.
Ja.
Mit 13, 14.
Aber wir versuchen, den Tod aus der Gesellschaft zu verbannen. Wir sind jedes Mal tief schockiert. Kürzlich habe ich darüber nachgedacht. Irgendjemand ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und alle waren so entsetzt und sind überhaupt... Ich meine, es ist was Entsetzliches, ja. Aber ich habe mir dann gedacht, wow. Und dann musst du denken, nicht so lange her, in Kriegen oder was auch immer, oder überhaupt zu Römerszeiten oder was auch immer, da sind ja Menschen abgeschlachtet worden, jeden Tag, zuhauf. Ja? Da war der Tod viel präsenter. Und jetzt, wir haben es so nett in Österreich, wir sudern zwar immer, dass wir ja immer ärmer werden und so weiter und so fort, aber wir haben ja doch einen hohen Lebensstandard in Wirklichkeit, jetzt verglichen mit dem Rest der Welt. Ja? Und wir sind alle so gepflegt und alles ist so nett und alles ist so schön und wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Bildungsmöglichkeiten, du kannst dich so verwirklichen auf so viele verschiedene Weisen und wir brauchen nicht einmal einen Gott, weil wir haben so viel anderes anzubieten. Und das ist das Nächste, wo ich mir denke, wie bescheuert ist das? Ja? Wir verherrlichen Ideologien und Religionen, zum Beispiel Hinduismus und Buddhismus, unter denen Leute in den Ländern, die wirklich dort drinnen stecken, leiden.
Und
kürzlich war ich im Teehaus in St. Pölten und habe dort mit der Verkäuferin kurz gesprochen und habe ihr eben von Gott erzählt und meine Website gegeben und so. Und sie sagt zu mir, ja, Sie fragt sich eh schon immer, wie das mit Gott und so ist und sie ist aus der katholischen Institution ausgetreten, weil das kann sie nicht sein. Und sie ist jetzt halt eher so dem Buddhismus und
mein, aber abgesehen Buddhismus
davon,
ist keine Religion.
Genau, abgesehen ist davon, dass Buddhismus keine Religion ist, sondern einfach nur halt das dicke Maxerl, was eigentlich, ja, also eine Philosophie quasi, ja. Habe ich ihr dann gesagt, haben Sie gewusst, dass Buddhismus die frauenfeindlichste Religion überhaupt ist? Und sie schaut mich an, aber sie war ehrlich. Sie schaut mich an mit riesigen Augen und fängt an, nein, das habe ich nicht gewusst. Und wieso? Und ich habe ihr dann gesagt, ja, weil Männer, erstens kommen nur Männer zur Erleuchtung und zweitens kommen sie dadurch zur Erleuchtung, dass sie so viele Weibsen wie möglich hernehmen und Sexualakte, daher Tantra und das ganze Quitsch, Quatsch, Quatsch, praktizieren, um somit, das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck, um zur Erleuchtung zu kommen für die Männer. Und sie war total geschockt.
Das sind Spielzeuge für Männer.
Und es ist in der westlichen Welt, wird das so lieb und nett dargestellt, Ma Buddha, und wir sind alle friedlich und wir tun keiner Fliege was. Aber
dabei, sie brauchen nur ein bisschen nachforschen, zu sehen, wer war Buddha, woher kommt der. Vom Palast ist er rausgekommen, hat zum ersten Mal in seinem Leben gesehen, ältere Leute. Und arme Leute und schmutzige Leute und kranke Leute hat er nicht gesehen, bis er vor 20 Jahren alt war. Das wurde von ihm alles versteckt. Der hat gerade, die ganze Welt ist jung.
Das war ein König, gell?
Oh, er war kein König. Der ist das Edelhaus, oder wie heißt
das? Also gute Familie quasi,
ja.
Fürstenhaus.
Ja, okay. Und das wurde alles von ihm verbrochen. Er glaubt, die ganze Welt ist sauber und jung und gesund. Und sie haben ihm davon abgeraten, nein, du darfst nicht raus, du darfst nicht, weg. Aber der hat es gemacht, war erschrocken, entsetzt, als er zum ersten Mal in seinem Leben einen alten Mann gesehen hat. Und jemand liegt auf dem Gehsteig im Staub, dreckig und schmutzig und krank und hungrig. Und deswegen hat er angefangen zu sagen, ich verstehe nicht, wo kommt das her, warum wurde das alles von mir versteckt? Und er wollte den Sinn des Lebens sozusagen finden, aha, wie wir alle. Mhm. Er war ein suchender Mensch, wie wir alle. Aber natürlich, er hat Verschiedenes versucht. Mhm. Verhungern, Fasten, das und jenes, Selbstkasteien. Und was hat er erreicht? Glaube ich, Nirvana oder irgendetwas. Das war sein Ding. Das war sein Café.
Ja.
Immerhin war das nicht biblisch, war das nicht von Gott. Mhm. Das ist nicht, was Gott für Buddha vorbereitet hat. Er ist so wie die Leute in Österreich. Ja. Suchend. Und auf ihre eigene Art und Weise werden sie irgendwie eine Zufriedenheit unter Anführungszeichen erlangen. Mhm. Sei es durch Tätowierungen oder Piercings, gefärbter Haar, Emanzen, was weiß ich. Es gibt so vieles, wie du sagst, angeboten. Ja. Aber es ist ein Ersatz für Gott und es ist eine Fälschung,
eine Blüte. Mhm. Ja, oder das Gleiche. Ich war ja selber mal auf der Schiene, gell? Wie gesagt, weil ich Hesse gelesen habe und so.
Entschuldigung, Buddha starb ohne Gott. Er starb gottlos.
Ja. Ja. Es ist quasi wie wenn ein Blinder die Blinden leitet, ne?
Ja. Oder die Denkfaulen.
Die
Lesfaulen. Wie du gesagt hast, die Leute nehmen das alles als lahme Ausrede für ihre Dummheit. Die sind unehrlich. Meiner Meinung nach, die sind unehrlich. Gott erscheint, es steht geschrieben, Paulus hat geschrieben, dass die heilsame Gnade Gottes erscheint alle Menschen. Mhm. Gott erscheint alle Menschen, gibt jedem Mensch eine Chance, ihm zu dienen.
Richtig,
ja. Er ruft Menschen und wir merken es nicht, dass er uns ruft. Mhm. So wie diese junge Dame in der Klasse. Ich würde sagen, Gott ruft diese Menschen. Ich habe sie nie gesehen, aber es riecht voll nach Gott ruft, Gott zirkt. Und er hat es genauso mit mir gemacht.
Genau. Und das ist der Sinn und Zweck. Ja? Darum erzähle ich auch jedem, es ist meine Aufgabe. Ja?
Wir sind schuldig,
weil es gibt. Leute sind auf unterschiedlichen, kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, ja. Und nicht jeder liest jetzt zum Beispiel gerne, ja. Oder auf das kommt, ich will jetzt gerade sagen, es kommt jetzt nicht auf die Bildungsschicht oder sonst irgendwas an, ja. Sondern einfach nur, wenn du das hörst und, dem ein bisschen nachgehst, ja. Du musst jetzt nicht 100.000 Stunden damit darin investieren, ja, irgendwelche Nachforschungen anzustellen. Auf das kommt es auch nicht so an. Ja. Aber was ich noch erwähnen wollte, war, dass ich ja früher dadurch, dass ich Hesse gelesen habe, auch in so esoterischen Zirkeln war. Ich habe Steine gehabt und ich habe Riechfläschchen gehabt und ich habe so ein bisschen meditiert, so zur Beruhigung und zur Entspannung und habe mich auch ein bisschen mit dem Hinduismus dann beschäftigt. Und das ist mein nächstes Beispiel dafür, wo ich mir denke, in Indien verhungern die Leute, ja, obwohl Indien eines der reichsten Länder wäre. Weißt du, warum die Leute verhungern? Weil sie die Kühe nicht essen. Weil Kühe heilig sind in Indien. Nee. Das heißt, die Menschen verrecken und die Kühe sind heilig. Und wir im Westen preisen das an als, wunderbar, als Religion. Und das ist es. Die Verwöhnten, die Reichen im Westen, ja, sind aber seelisch verarmt und suchen nach anderen Antworten. Deswegen gehen so viele Teenager und junge Leute dann auf einmal auf Auszeit, ein Jahr nach Indien, ein Jahr nach China oder was auch immer. Ja?
Indien ist eine der reichsten Länder der Welt.
Das habe ich gerade gesagt.
Von Natural Resources.
Natürliche Bodenschätze, ja.
Und hat genug Getreide, ein Viertel der ganzen Welt zu ernähren. Dabei, die Leute sterben dort, verhungern. Und Tiere fressen es. Genau das, was du gesagt hast.
Ja.
Erwähne ich nochmal, weil das hat mich wirklich
schockiert.
Eigentlich. Ja. Weil ich kenne Leute, die persönlich, die nach Indien gereist sind, um dort Sinn des Lebens zu finden, zu entdecken. In den Ganges Sumpf nenne ich das. Nenne mal ein Fluss. Das ist eine Toilette. Ich meine, das ist arg. Leichen.
Ja. Leichen schwimmen im Wasser, aus dem die anderen
die ärgsten Krankheiten. Gell? Und die Leute trinken das und baden sich in diesem Sinkgruben, nenne ich das. Suchend, es gibt in Indien pro Mensch 10 Güter. Wie viele Menschen gibt es in Indien? Es ist, jeder macht seine eigene Güter.
Ja.
Aber der einzige wahre lebende Gott trotzdem lebt und zieht Leute zu sich.
Du hast recht, Gott sieht die Menschen und er nimmt dabei keine Rücksicht auf Religionen. Ja? Es ist ganz egal, Glaubenskonstrukt du aufwächst, ja? Ob du jetzt Atheist bist oder Agnostiker, ob du an irgendwelchen höheren Mächte glaubst.
Entschuldigung, wollt ihr noch einen Kaffee?
Ja, bitte. Okay. Oder Hinduist, Buddhist, ja? Oder in unserer christlichen Welt, ob du jetzt katholisch bist, evangelisch, aus welcher Gruppierung du kommst, es gibt trotzdem nur einen Gott. Und das ist der Gott der Bibel. Und es ist, ja, ich möchte auch noch erwähnen, eine Freundin von mir hat einmal zu mir gesagt, ob ich jetzt auf einmal was gegen Katholiken habe, gell? Wenn wir sind in Österreich. Und ich meine, ich will gar nicht überhaupt anfangen, darauf einzugehen, was alles passiert ist durch katholische Einflüsse in Österreich. Ja. Wenn du dich damit befasst, puh. Weil eigentlich ist Österreich gar kein katholisches Land gewesen, ne? Es ist katholisch gemacht worden. Und ja, das ist eine andere Geschichte, ja. Aber nein, ich bin nicht gegen Menschen, die katholisch aufwachsen und für die Gott mit katholischem Glauben in Verbindung bringen. Das Problem ist nämlich...
Die können nichts dafür. Sie wurden ja mal gefragt.
Sie wurden nicht gefragt, genau. Und für mich war es das Gleiche. In dem Moment, wo du aufwächst und du wirst indoktriniert, ich meine, frage mal den Durchschnittsösterreicher oder Österreicherin, ja, wenn du das Wort Gott erwähnst oder Kirche, haben die automatisch die katholische Kirche und den ganzen Glaubenskonstrukt dahinter im Kopf. Ja? Ja. Wie auch anders. Und ich bin nicht gegen die Menschen, ich bin gegen die Idee dahinter.
Richtig.
Ich bin gegen das, was dahinter steckt, weil es eine Lüge ist.
Ja? Richtig.
Weil es eine Lüge ist und weil es Menschen wegbringt von Gott.
Ja.
Aha. Ja.
Das heißt, wenn ich von Kirche spreche, wenn ich von Gott spreche, dann ist das in keinem Zusammenhang, weder mit einer katholischen Religion, einer evangelischen Religion, sonst irgendeiner Religion. Das ist die Sache dahinter. Religion ist von Menschen gemacht. Ja? Frage mal bei der katholischen Kirche. Die alten Leute sagen dir das teilweise noch immer. Du durftest die Bibel nie lesen. Das war was mich immer nachdenklich gemacht hat. Warum? Wenn diese Bewegung oder was auch immer, ja, behauptet, ja, die Bibel ist Grundbuch, warum darf man es dann nicht lesen? Und dann bin ich drauf gekommen, es ist gar nicht das Grundbuch, weil der Katechismus kommt vor der Bibel. Also der Katechismus ist, wie gesagt, das, die eigenen Konstrukte von einer katholischen Kirche. Ja.
Ja.
Wolltest du?
Nein, ich wollte nur sagen, ja, es gibt einen Grund dafür, warum die Menschen die Bibel nicht lesen wollten. Weil der Teufel andauernd versucht hat, die Bibel zu zerstören. Ja. Es gab Könige, die dafür sorgen wollten, dass alle Bibeln verbrannt werden, ja, damit ja kein Mensch die Bibel lesen wird. Ja. Die katholische Kirche hat immer wieder verboten, den Menschen ja, die Bibel zu lesen. Und sie haben sie auch nur in Latein gehabt, damit der normale Mensch, ja, der nicht gebildet ist, die Bibel gar nicht verstehen kann, ja, und gar nicht auf die Idee kommt, dieses fremde Buch irgendwie verstehen zu wollen. Ja. Mhm. Und jetzt haben sie es aber anders gelöst, das Problem, nachdem die Bibel übersetzt wurde von Martin Luther und zugänglich war, haben sie durch ihre Traditionen und Überlieferungen die Bibel außer Kraft gesetzt. Die Menschen wollen die Bibel gar nicht mehr. Der Papst Franziskus selbst hat die ersten Kapitel der Bibel für eine Fabel erklärt. Wow. Ja? Ich stelle mir die Frage, was ist eigentlich mit der Arche Noah, die am Berg Ararat gefunden wurde?
Vielleicht ist es auch ein Fabel.
Und der genauen Zusammensetzung und den, den gleichen
die Masse?
Genau, Maßen entspricht, die in der Bibel beschrieben wurden. Ja? Das ist eine Riesenfabel, die gibt es am Berg Ararat, die wurde gefilmt und ist genau zu sehen. Ja,
ja, aber wer weiß das schon?
Ja,
wer
eben, das, schon? Das weiß kein Mensch. Aber wer fragt nach? Das ist meine Frage. Wer hinterfragt diese ganzen Sachen? Wer ist so fleißig und setzt sich hin und will für diese Frage, ja, die Claudia gestellt hat, eine Antwort finden? Will das überhaupt jemand? Oder versucht man, sein Gewissen zu beruhigen, indem man Annahmen akzeptiert und Ideologien, die von Menschen erfunden wurden? Ja? Setzt sich irgendwer hin und hinterfragt das alles, will die Wahrheit rausfinden?
Aber genau das ist es. Das ist nämlich nicht einmal mühsam und dauert auch nicht lange. Ja? Ich habe nur ein Buch gesehen mit ein paar Bildern, ja, zum Beispiel davon, dass Wagenräder und Pferdeschädel und ägyptische Ausrüstung am Grunde des Roten Meeres gefunden worden ist. Ja. Ja.
Und das ist auch in der Bibel beschrieben.
Ja, aber war für mich Urort, wo ich mir gedacht habe, wow, ja, also diese ganzen Sachen, das ist alles Realität. Oder die Tatsache, dass sogar in den chinesischen Mythologien eine Sintflut vorkommt oder so.
Es gibt tausende Beweisstücke aus der Archäologie.
Richtig, aber worauf ich hinaus will ist, das dauert jetzt nicht, weil sich dann Leute denken, boah, das dauert ja urlang, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich habe einen Job und eine Arbeit und Schule. Aber ich meine, wie viele Stunden oder wie viel Zeit verbringst du im Internet zu surfen?
Die Leute haben schon gemacht.
Das dauert urkurz, ne?
Aber Leute haben das schon gemacht.
Aber
es gibt Bücher und Videos.
Wie gesagt, dass es eine Taktik ist, dass halt das Ganze unter
was willst du glauben? Das ist richtig, das ist der Punkt. Das, ja. Willst du oder willst du nicht glauben? Mein Vater hat gesagt, er sagt jetzt, er behauptet es. Und er hat mir gesagt, Sohn, ich habe ein Problem mit diesen Bündeln vom Roten Meer, von diesen Waggonen aus Pharao seiner Zeit, aus Eisen, alles drauf geschrieben. Da gibt es keine Frage, wo sie herstanden und wie alt sie sind. Mein Vater hat zu mir gesagt, Sohn, ich habe ein Problem. Ich kann es nicht einigen mit meinem Unglauben. Er hat gesagt, das kann ich nicht glauben. Ich habe gesagt, Dad, das kannst du glauben, das willst du nicht glauben. Es ist eine Frage des Wollens. Gott ruft jeden Menschen in deine Klasse. Das ist sehr interessant. Und etliche haben schon Nein, Danke gesagt. Andere haben gesagt, schlechte. Andere haben gesagt, kein Interesse. Andere haben es verdrängt. Aber immerhin gibt es eine junge Dame, die sagt, wow, bin gespannt, wie Gummibambo.
Ja, es gibt endlich jemanden und ich bin überzeugt, dass es mehrere Menschen dieser Art gibt, die nicht ihre Neugier durch Alkohol ersaffen, ja, sondern sich wirklich immer wieder die Frage stellen.
Weißt du, was das Problem ist? Es gibt Leute, die keine anständige, ausführliche, logische, sinnvolle Fragen, Antworten geben. Weißt du, was ist das ärgste Verbrechen der Wüste ist, unter die Beduinen, zu wissen, wo das Wasser ist und nicht weiter zu erzählen. Und das betrifft ganz gut Christentum. Es gibt Leute, ganz wenig, muss ich so sagen, die ein Erlebnis mit Gott haben, die sich auskennen, die Gott persönlich kennen, aber trotzdem, sonst, sie schweigen.
Sie gehen diese kostbaren Leute vorbei, ohne was zu erwähnen. Wir sollten, wie gesagt, früher gesagt, wir sind ihnen schuldig, meiner Meinung nach.
Ja. Ich wollte noch, weil du vorher erwähnt hast, Sandra, dass der Teufel eben die Bibel versucht hat, die Bibel zu zerstören. Ich habe schon Leute getroffen, die mir erklärt haben, ich bin überhaupt verrückt, von einem Teufel zu sprechen, ja? Weil, was ist ein Teufel? Es gibt keinen Teufel und es gibt Gott, aber keinen Teufel, oder es gibt keinen Gott und keinen Teufel.
Ja, es gibt keine Böse, gell?
Und ich sitze da und ich habe zu meiner Freundin gesagt, schau dich doch bitte um. Es gibt definitiv, also das ist ein Fakt, das kann kein Mensch leugnen. Es gibt Gut und es gibt Böse auf der Welt. Woher kommt Gut, woher kommt Böse? Mhm. Und du kannst mir nicht erklären, dass Recht und Gerechtigkeit und Gesetz, dass das nur von ein paar netten, guten, weisen Menschen kommt. Weil schau dir doch bitte, im selben Atemzug sagen Leute, schau, wie böse die Menschheit ist. Ja? Und dann wollen mir dieselben Leute erklären, aber die haben gleichzeitig diese ganzen moralischen Standards und so für unser Leben gesetzt. Wie ist das möglich? Woher kommt Recht? Woher kommt Gesetz?
Nicht von Hammurabi, nicht von Rosetta Stein. Mm-mm. Es stammt von diesen alten Mythos, Fabel der Bibel.
Das kommt nämlich wirklich, es kommt aus der Bibel.
Drum zuvor. Ja, ja. Mein Vater sagt mir, der ist Atheist, und sagt dann, was verwendest du für einen Kalender?
Ja.
Der Kalender stammt, das ist der Gregorianische, das ist nach Jesus Christus.
Richtig.
Ja. Ne?
Richtig.
Du glaubst nicht an Jesus Christus, aber du verwendest einen Kalender nach Jesus Christus. Hm. Interessant, ne?
Ja.
Und die ganzen Gesetze, wie du sagst, im Rathaus, die sind aus das mit Wort, aus der Pentateuch, aus Mose.
Mhm.
Das ist nicht ein Zufall, oder wie du sagst, von netten Leuten.
Stimmt.
So, was sagen wir zu dieser Dame?
Ich würde gerne gemeinsam mit euch auf ihre Fragen antworten.
Mhm.
Die allererste Frage war, wo komme ich hin und was passiert nach dem Tod? Dazu würde ich gerne sagen, was nach dem Tod passiert, ist eine Ewigkeit.
Richtig. Entschuldigung, nochmals zu meiner ursprünglichen Aussage. Mhm. Wenn es einen Gott gibt, müssen wir fragen, wer bist du und was willst du?
Genau.
Was willst du, erfahre ich in seinem Buch.
Ja.
Ich kann beweisen, dass die Bibel nicht von Menschen geschrieben wurde. Ist. I mean, inspiriert. Okay? Es ist nicht von Menschen inspiriert worden. Ich kann beweisen mit Computer und Mathe, dass das Buch der Bibel wirklich von Gott eingegeben wurde. Und so dadurch kann ich auch beweisen, dass es einen Gott gibt, der etwas von der Menschheit verlangt, erwartet, fordert. Und das wäre unsere nächste vernünftige Frage. Okay, Herr, wer bist du? Oh, was willst du? Und nur durch seinem Wort können wir erfahren, was nach dem Tod kommt, wo ich hinkomme.
Genau.
Und das ist nicht Raketenwissenschaft.
Yeah.
Man kann ganz leicht mit einem Konkordanz, mit einem Computer heutzutage, blitzschnell binnen Sekunden diese Antworten finden. Wir leben zu einer gräulichen Zeit, aber auch zu einer sehr interessanten Zeit. Information, ist gleich da. Keiner sollte solche Fragen stellen müssen heutzutage. Die Antworten sind häufig da.
Das stimmt.
So, wo komme ich hin? Nachlesen.
Ja.
Und wenn ein Mensch ehrlich und offen ist, wird der Mensch sagen, bitte schreib mir diese Schriftstelle, zeig mir diese Schriftstelle, zeig mir in der Bibel, was sagt der Herr? Machen wir gern.
Ja, das ist auch alles, was notwendig ist. Man braucht nur einen gewissen Grad an intellektueller Ehrlichkeit.
Mhm.
Und man muss seinen eigenen Stolz überwinden und zugeben, ja, ich bin ein Sünder und ich brauche Gott.
Und das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich bin nur, wie du sagst, der Bote. Ich bin nur der Mittler. Okay? Und ich sagte, wo die Schriftstelle stehen. Aber letztendlich musst du dich entscheiden.
wie du, dein Herr, dein Gott, dein Schöpfer, antwortest.
Das stimmt.
Und wie du sagst, du musst überwinden, dein Fleisch, dein
Stolz,
dein Stolz, ja,
deine Hemmung und alles, was,
Komplexe, was immer du hast,
was einem das ganze Leben eingeredet wurde. Ja. Und einfach die Offenheit, Dinge zu hinterfragen. Richtig. Das wurde mir im Studium beigebracht, hinterfragen. Man muss alles hinterfragen und selbst dahinter kommen, ob das stimmt oder nicht, was einem gesagt wird.
Ja, ja. Das steht auch sogar in der Schrift, dass die Menschen edler sind, die wirklich nachforschen, ob sich's wirklich so verhält, ob es wirklich wahr ist, was, mhm, was ihnen gesagt wird, mhm, was ihnen beigebracht wird.
Und es steht auch geschrieben, dass Gott ein treuer Gott ist und dass Menschen, die ihn
suchen,
ehrlich suchen, aufrichtig und ehrlich suchen, dass er sich ihnen offenbaren wird. Mhm. Also klar dir, Gott ruft dich. Ja, das hat...
Offensichtlich.
Ja, das war für mich sehr offensichtlich in, wow, dieser Palliativstunde, als du diesen unglaublichen Mut gehabt hast, deine Seele zu offenbaren. Ich habe das erkannt und es ist nicht schwer zu erkennen. Und der weitere Schritt wäre, diesem Ruf zu folgen.
Ja.
Suche Gott und er wird sich dir offenbaren. Wage es.
Er lässt sich finden.
Genau. Wage es anzunehmen, ja, dass es einen Gott gibt. Und du brauchst gar nicht etwas annehmen, weil es wissenschaftlich bewiesen wurde, ja, dass es einen intelligenten Designer gibt und dass die Evolutionstheorie nicht
stimmt. Ihr Gewissen spricht, ja, zu ihr, ihr, ja, Herz spricht zu ihr. Ja.
Und wenn du diesen Schritt gemacht hast und erkannt hast, dass es einen Gott gibt, anhand, ich meine, das Buch, wie gesagt, was du schon erwähnt hast, das über Gott redet, ist die Bibel. Und du kannst leicht in der Bibel erkennen, dass es einen Gott gibt. Und auf die letzte Frage, die du gestellt hast, ob du alles richtig gemacht bzw. erlebt hast, sei offen für den Fall, dass es bisher nicht so war. Ja? Sei offen, wie gesagt, lass deinen Stolz hinter dir und ja, sei offen dafür einzusehen, dass vielleicht nicht alles so super war und dass du bisher nicht richtig gelebt haben könntest.
Ja, sie fragt, habe ich alles richtig gemacht?
Wer hat das schon?
So, deswegen steht geschrieben, okay, die Spielregeln sozusagen, okay, Bedienungsanleitung, okay, Gottes Buch ist ein Manual of Human Behavior.
Ein Handbuch für menschliches Verhalten.
Ja, und so, er sagt uns, wie man denken soll, reden soll, handeln soll. Alles steht klar in Klartext, schwarz auf weiß. Mhm. Nur ein Mensch, der ehrlich ist, aufrichtiges Herzens ist, wird sagen zu Gott, ja Gott, bitte komm in mein Herzen, sei ein Teil meines Lebens, meines Gedankens, mein Seins. Ich möchte total ich möchte Gott gehören. Ich möchte untertänig sein. Ich möchte ein Knecht des Herrn werden.
Weil du gerade das Wort untertänig verwendet hast. Es ist ein Irrtum anzunehmen und das ist meiner Meinung nach ein österreichischer Irrtum.
Ah.
Ja? Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass Autorität etwas Schlechtes für dich will.
Na, ist gut.
Das ist ein Problem,
das ist wahr,
das ich hatte und das ich von meinen Mitmenschen hier in Österreich zumindest kenne.
Ja. Das kommt aus der Monarchie und dann aus dem Dritten Reich.
Ja.
Ich weiß, wo es herkommt. Ja.
Meine Freundin, die mich angefleht hat und mich gebeten hat, mir ihr zu sagen, es ist einfach nur eine Energie und keine Autorität, da habe ich auch gesagt, warum hast du so ein Problem mit Autorität?
Ja, wegen der
Weil
Geschichte.
Es ist meistens so, wegen der Geschichte und auch wegen unserer ganzen Erziehung. Ja. Ich meine, man sagt immer zu einem Menschen, das ist ein österreichisches Sprichwort, da sagt man, oh, er oder sie ist ein Kind seiner Zeit. Ja. Und das bedeutet, natürlich, ja, Großeltern, Urgroßeltern, die alle in dieser Geschichte aufgewachsen sind, sind davon beeinflusst worden und haben ihre Kinder wieder auf eine Art und Weise großgezogen, die nicht nach Gottes Sinn ist, die nicht förderlich ist und die eine Vielzahl von Psychosen hervorgebracht hat, von psychischen Krankheiten und von, ja, allen möglichen Zuständen hervorgerufen hat. Österreich hat diesbezüglich wirklich eine Geschichte. Es gibt einen ich glaube Psychoanalytiker oder Psychologen, den Erwin Ringel.
Tiefenpsychologe,
genau. Der hat das Buch geschrieben, Die österreichische Seele. Ja.
Und die Gesündung zur österreichischen Seele.
Und die Gesündung zur österreichischen Seele. Ich habe nur die österreichische Seele gelesen, ein bisschen was davon. Und habe mich drinnen wiedergefunden, vor allem in der Erziehung. Dass Eltern teilweise einfach hart sind zu ihren Kindern, weil es die ihre Eltern waren und so weiter. Ja, das geht von Generation zu Generation. Und dadurch, ich sage jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher Österreicher wächst auf mit Minderwertigkeitskomplexen, mit einem irrsinnig schlechten Selbstbild, mit lauter Negativität, mit Angst, mit Hemmungen und mit ständigen
Komplexen.
Komplexen und auch Schuldzuweisungen insofern, dass man sich selber dauernd beschuldigt fühlt.
Und er sagt, dass der Österreicher ein falsches Gottesbild hat.
Komplett falsch, weil natürlich aus dieser Geschichte heraus, ja, hast du Angst vor Autorität. Wenn ich jetzt von meinen Eltern, die meine Autorität waren, ja, schlecht behandelt wurde oder halt so, wie sie es halt wussten, ja, aber trotzdem nicht förderlich für meine seelische Gesundheit behandelt wurde, dann ende ich mit diesem falschen Gottesbild. Dann glaube ich, Gott ist genauso wie meine Eltern, genauso wie mein Vater. Aber Autorität, Gottes Autorität ist nicht schlecht. Ja? Gott liebt dich.
Genau.
Und das ist jetzt keine schnulzige irgendwas Aussage, sondern Gott liebt dich in die Tiefe. Gott kennt dich. Gott hat dich gemacht, wie du bist. Und die Dinge, die falsch gelaufen sind in deiner Geschichte, in deiner Kindheit. Ja?
Tu Buße,
ja. Soweit es dich angeht, ja, und Dinge, die dir widerfahren sind, Gott kann das wirklich heilen. Ich bin dafür ein lebendiges Zeugnis, weil wir in der, also wie gesagt, ich habe ja auch eine Reihe psychischer Störungen hinter mir, mittlerweile großteils, aber eine befreundete Psychiaterin ist eine Freundin unserer Familie und die hat mich mit 13, 14 kennengelernt und hat mir vor ein paar Jahren gesagt, Andrea, ich glaube jetzt an Gott wegen dir. Sonja.
Die beste, vornehmste
Neurologin
in der Bundeshauptstadt.
Landeshauptstadt, in der niederösterreichischen. Richtig. Ja. Ja, aber sie hat mir das gesagt, was jetzt gemeint, als ich dich kennengelernt habe, habe ich mir wirklich gedacht, du wirst nie ein Leben außerhalb einer psychiatrischen Institution führen können. Und es kommen mir jetzt noch die Tränen, wenn ich dran denke, weil mein Leben war wirklich schwierig. Es war wirklich schwierig. Aber Gott kontinuierlich, ja. Gott kann dir helfen. Gott kann dich heilen. Und Gott kann dich weiterbringen. Ja? Gott ist nicht böse. Und seine Autorität in deinem Leben ist heilsam.
Wir sitzen hier drei Länder. Rumänien, Österreich, Amerika. Aber wir haben alle etwas gemeinsam.
Ja.
Das wäre, wir sind erkrankt worden durch unser Leben einfach,
ja.
Nicht nur Kindheit. Leben ist sündhaft.
Ja.
Wir sind gefallene Menschen. Und wurscht, woher man stammt, wir benötigen alle dringendst Gott und sein Heil.
Das stimmt.
Wir haben alle Buße getan.
Ja.
Wir haben alle uns taufen lassen in seinem Namen zur Vergebung dieser Sünden. Und das Schöne an diesem Wort Vergebung auf Griechisch, abwesend, heißt, er hat vergessen, weggewaschen. Und er hat gesagt, ich werde es nicht mehr bedenken, ich kenne es nicht mehr. Das ist für mich eine Erleichterung, dass Gott all meine Sünden vergessen hat. Ich habe es nicht vergessen. Der Teufel hat es nicht vergessen und andere Menschen auch nicht. Aber ja. Hauptsache, Gott hat meine Sachen vergessen und mir eine Chance gegeben, ein neues Leben zu führen. Und dann den Heiligen Geist dazu. Ja. Was man jetzt anfangen damit. Okay, weiter.
Ich hätte noch hinzugefügt, dass Gott nicht so ist wie die Menschen. Gott lügt nicht wie der Mensch und Gott verändert sich nicht. Auch wenn die katholische Kirche heutzutage behauptet, dass Gott genauso evoluiert wie die Menschen. Aber nur weil es Menschen in deinem Leben gab, die ihre Autorität falsch eingesetzt haben und dich missbraucht haben. Vielleicht, weiß ich ja nicht. heißt es nicht, dass Gott seine autoritäre Position genauso wahrnimmt wie die Menschen.
Richtig.
Ja.
Gott ist ein gütiger Gott, wie du gesagt hast. Und ich habe ihn erlebt. Ich bin es schuldig, den Menschen zu erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Gott hat mein Leben auf radikale Art und Weise geändert. Und ich würde niemals wieder für nichts in der Welt Gott verlassen. Es ist nichts wertvoller als die Erfahrung, die ich mit Gott gehabt habe.
Keine Nebenfrage.
Und ich weiß, dass es für andere Leute unvorstellbar ist, weil ich auf Sachen verzichte, die für sie so wichtig sind, weil ich keinen Alkohol trinke. Und dann denke ich mir, ich brauche keinen Alkohol, um meine Sorgen zu vergessen, um lustig zu sein oder hemmungslos zu sein und fröhlich zu sein. Das brauche ich nicht. Das ist eigentlich traurig, dass die Menschen so einen billigen Ersatz für Gott gefunden haben.
Süchtig.
Genau, Drogen und Alkohol, das ist echt traurig, das bringt mich fast zum Weinen. Und ich habe einen viel besseren Ersatz dafür. Ich habe Gott kennengelernt und ich brauche diese ganzen Dinge nicht. Diese ganzen Dinge, ja, die wurden für Gott geschaffen für einen bestimmten Zweck. Diesen Zweck haben die Menschen missbraucht.
Du darfst nicht vergessen, dass durch den Heiligen Geist, die Taufe des Heiligen Geistes, kriegen wir die Macht und Kraft, all diese böse Sachen zu überwinden.
Genau.
Und Gott schenkt uns dann etwas, was die Welt nicht schenken kann, und das wäre eine Freude.
Und Friede.
Und eine Friede,
und
die Welt nicht geben kann.
Genau.
Ich habe jetzt eine Friede und eine Freude. Mein tiefste Tief ist noch immer höher wie mein höchste Hoch.
Dein höchstes Hoch.
Ja, in der Welt, als ich gottlos war.
Menschen haben unterschiedliche, jeder Mensch braucht Coping Strategies in seinem Leben. Ja? Das sind Strategien, wie du mit Krisen umgehst, wie du mit Problemen umgehst. Ja. Und es ist, ich habe diese ganzen Coping Strategies, als ich Gott nicht gekannt habe, teilweise neu erfunden, sage ich einmal. Ja. Und es ist, du bist immer auf der Suche nach Frieden und nach Freude und nach Erfüllung. Aber ich kann dir sagen, Claudia und jeder andere, der mir zuhört, ja, Gott hat mein Gottesbild geändert. Mhm. Gott hat meine Coping Strategies geändert durch seinen Heiligen Geist. Ich bin jetzt fähig zu handeln, zu denken. Ich war nicht fähig.
Du kannst unterscheiden zwischen Gutes und Böses. Vorher habe ich nicht gewusst.
Ich habe andere Strategien, umzugehen. Das denke ich mir öfter, wenn Leute saufen irgendwann und warten immer nur auf Freitag, ja, auf Family Friday. Ja. Sie sind endlich da am Freitag angelangt. Warum? Weil man Freitag, Samstag durchsaufen kann. Ja. Die Sorgen vergessen, relaxen, weg von der Arbeit. Ja. Das ist ihr Coping-Mechanismus.
Ja.
Und all diesen Leuten will ich sagen, dieser Coping-Mechanismus bringt euch körperliche Krankheit, Alkoholismus, seelische Abhängigkeit, körperliche Abhängigkeit, ja, bringt Probleme, familiäre Probleme, berufliche Probleme und bringt dich im Endeffekt
in Verwirrung.
In Verwirrung und bringt dich ultimativ weg genau. von Gott.
Und es hindert dich daran, dass du diese Reife entwickelst, mit deinen Problemen zurechtzukommen, ohne Alkohol.
Ja, aber es ist, und ich verstehe, ich habe Verständnis aus eigener Erfahrung dafür, dass das jetzt euer, was auch immer, Coping-Mechanismus ist. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einen anderen Coping-Mechanismus. Und der ist nur zu finden in Jesus Christus, der ist nur in Gott zu finden.
Und unser Gewissen ist jetzt ersäumt worden durch den Geist. Wir können jetzt unterscheiden zwischen Böses und Gutes. Vorher habe ich nicht gewusst, was ist right und was ist wrong. Habe ich nicht gewusst.
Alles relativ.
Alles war relativ und verschwommen und... Aber jetzt weiß ich klipp und klar, laut Gottes Wort, was er gut nennt und böse nennt.
Und ich weiß definitiv, wo ich hinkomme, was ich tue. Ich weiß definitiv, dass es Gott gibt. Ja? Ich weiß, ich habe Sicherheit über mein Leben jetzt, ich habe Sicherheit über meine Zukunft, was nach dem Tod ist, ich habe keine Angst mehr. Ja? Und das konnte ich früher nie sagen, auch als ich in dieser pseudo-christlichen Religion aufgewachsen bin, ja, war immer die Unsicherheit und die Angst da. Ja, was ist nachher? Habe ich alles richtig gemacht und so? Ja. Und mein Gedanke ist und meine Anregung ist, wenn du Gottes Wort folgst, ja, dann hast du absolute Sicherheit.
Als ich frisch von Neuem geboren wurde, bin ein frischer Christ, sind meine Haare zu mir gekommen in New York und haben mich verhöhnt und haben Fragen gestellt, ganz sarkastisch. Und ich habe geantwortet, weil sie wollten wissen, wo sie ist jetzt, was magst du und so weiter. Sie haben sich in lächerlich gezogen. Und ich habe einfach gesagt, Bullies, ist es ganz einfach. Ich möchte Gott einfach gefallen. Das war meine Antwort. Und ich bleibe dabei. Das ist jetzt mein Sinn des Lebens. Gott gefallen. Was gefällt Gott und was nicht? Das ist für mich. Es macht das Leben ganz leicht jetzt. Gott gefallen. Nicht mein Haares, nicht die Welt, nicht meine Familie, nicht deine Institution, nicht deine Schule, sondern was will Gott? Ich möchte Gott gefallen. Und das ist mein Leben einfach. Und wenn ich das schaffe, dann wird er gesagt, komm rein, gut gemacht. Mhm. Aber um das hören zu können, muss ich gut tun. Und Gutes tun ist nur Gottes Wort. Folgen und Gottes Wille tun.
Ja.
So, laut Ihrer Fragen, wo komme ich hin? Habe ich alles richtig gemacht? Gibt es einen Gott?
Ich bin sehr froh, dass es einen Gott gibt.
Die Antwort lautet sehr laut. Ja, natürlich gibt es einen Gott. Sonst würdest du nicht diese Frage stellen. Hm. Und ja, er ruft dich auf deinem Bett, tagsüber, unterwegs, egal wo du dich befindest. Auf dem Schneeberg oben oder im tiefsten Tal. Er sucht Menschen, er ruft Menschen, er ist sanft, er ist still, er ist so nett.
Mhm. Er ist ein Gentleman.
Und, ja, und er gibt uns die Chance, ja zu sagen. Aber wenn wir toben und hysterisch sind, er wartet, er ist geduldig, er ist langmütig und er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Niemand. Niemand in Indien, niemand in Österreich, niemand in Bukarest, niemand in New York. Er wartet auf Menschen überall. Egal, ob sie Hindus sind in Tibet oder obwohl sie Gottlosen sind in Wien. Er wartet auf Menschen und gibt jedem Mensch die gleiche Gelegenheit, Ja zu sagen zu seiner Stimme, zu seinem Geist, der uns zieht und leitet und ruft. Ich habe Ja gesagt.
Ich habe auch Ja gesagt.
Ich habe Ja gesagt.
Und jetzt, wir gehen einfach voran und wir machen weiter, bis der Tod uns scheidet. Aber der Tod wird uns entscheiden. Der Tod wird uns zusammenbringen mit ihm.
Das stimmt.
Denn er wird sagen, gut, du hast es ernst genommen, du hast keine lahmen Ausreden verwendet, du hast es nicht verdrängt, verworfen, verneint, sondern du hast Ja gesagt. Und du hast dein Bestes gegeben, mir zu
folgen,
dienen, glauben. Und er wird uns richten. Menschen nicht. Er wird uns richten. Ja, ich habe ein Gewissen. Und mein Gewissen, ich kriege Gewissenbissen jeden Tag, wenn ich was falsch tue oder falsch liege oder denke oder handle oder sage. Aber dann sage ich immer, Gott verzeih mir. Mhm. Ich nehme seine Vergebung, sein Blut in Anspruch. Und Gott vergibt. Er verzeiht. Gott sei Dank, sonst wäre ich wirklich miserabel. Aber ich danke dem Herrn für die Hoffnung, vor allem, die ich jetzt habe. Mhm. Habe ich nicht gehabt vorher.
Stimmt.
Und so jetzt, Sandra, du sprichst das Schlusswort. an deine Schulkollegen, Claudia, schöne Grüße von uns. Und ich danke Claudia, dass sie diesen Mut gesammelt hat.
Ja.
Und dass sie mir so einen Denkanstoß gegeben hat, diese Stunde zu ermöglichen, dass wir darüber reden können. So danke, Claudia, für diese Aussagen, die du auf dem Tafel geschrieben hast. Hm. Und ich wünsche Gott das Beste für dich in Zukunft und in Ewigkeit.
Ja. Ich hätte nur gerne hinzugefügt, dass ich genauso wie du war, Claudia. Ich habe mir dieselben Fragen gestellt und ich habe dann gewagt zu beten und ich habe Gott darum gebeten, sich mir zu offenbaren, wenn es ihn wirklich gibt. Und er hat mir Menschen über den Weg geschickt, die sich mit der Bibel ausgekannt haben, die ein Erlebnis mit Gott hatten und die mich unterrichtet haben. Und ich will dich dazu ermutigen, ja, ich will einen Appell aussprechen und sagen, wage es, die Bibel zu lesen. Es sagen die meisten Menschen, das ist ein veraltetes Buch und das ist so scheußlich und schwer zu verstehen. Und dann frage ich sie, hast du die Bibel überhaupt schon mal gelesen? Und dann sagen sie, nein. Aber das ist eine Meinung, die weit verbreitet ist, die aber nicht gerechtfertigt ist. Also ich kann dich dazu ermutigen, besorg dir eine originalgetreue Bibelübersetzung, wie zum Beispiel die alte Martin-Luther-Übersetzung, Schlag der 2000, die neue Luther-Übersetzung. So ziemlich alle anderen wurden eigentlich verändert.
Oder in Englisch, King James Version.
King James Version, ja. und erforsche die Bibel. Wage es zu tun. Es wird dich, du wirst nichts verlieren.
Es lohnt sich total.
Ja, die Bibel ist noch immer ein Bestseller. Und jeder, der sagt, er ist intellektuell und gebildet und hat die Bibel nicht gelesen,
ist nicht gebildet.
Ja, eigentlich schon, es gehört eigentlich zur Allgemeinbildung.
Lügt wie du.
Also von dem her hast du nichts verloren. Und ich kann dir sagen, dass ich sehr viele Weisheiten in der Bibel gefunden habe und in meinem Leben umgesetzt habe. Und die haben mir sehr viel gebracht. Ja, und Claudia, wenn du Hilfe brauchst im Bibelstudium, wenn es schwer zu verstehen ist, dann kontaktiere uns. Wir haben einen super zusammengestellten Bibelüberblick, sehr leicht zu verstehen, und wir würden uns so freuen über Menschen, die es wagen zu sagen, hey, ich will wirklich herausfinden, ob es einen Gott gibt, ich will diesen Fragen in meinem Kopf endlich eine Antwort geben und mich davon überzeugen, ob das wirklich wahr ist oder nicht.
Und wir sind bereit, diese Antworten zu geben.
Ja, und es gibt nichts Schöneres, als unseren Schöpfer kennenzulernen.
Amen.